Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV mit einer neuen Ausgabe von Horizonte des Herzens mit Andreas Beutel. Und heute soll es um das Thema gehen, was ist der Mensch? Im Prinzip das Fundament von allem, wie wir Wirklichkeit anschauen. Und ich freue mich auf dieses Gespräch mit Andreas Beutel gleich bei Neue Horizonte TV. Hallo Andreas.
Hallo Götz.
Wir haben uns im Vorfeld mal unterhalten, was heute das Thema sein sollte und sind dann eigentlich so kurz vor der Sendung erst darauf gekommen, dass das eigentlich das Fundamentale überhaupt ist, diese Frage, was ist der Mensch? Mhm. Warum sollte man sich diese Frage stellen? Was meinst du?
Weil sie mein ganzes Handeln bestimmt.
Ja.
Wer bin ich eigentlich? Also egal, ob du Heiler bist, ob du Banker bist oder was auch immer, was dein Leben beinhaltet, was du tust, wird immer bestimmt von deinem Weltbild. Und die fundamentale Erkenntnis oder fundamentale Basis deines Weltbildes ist, wer bin ich oder wer ist der Mensch als Wesen? Vielleicht im ersten Schritt denkst du nicht über Mensch als Gattung nach, erstmal über dich, aber das wird natürlich bestimmt von dem darunterliegenden Weltbild. Und das ist der Mensch. Und das wird natürlich geprägt von Schule, von Wissenschaft, von Zeitungen. Und das beinhaltet ganz klare Vorgaben oder Handlungsspielräume. Also wir könnten jetzt sagen, wir machen einfach mal ein Entspannungsbogen auf und sagen, der Mensch als Zufallsprodukt.
Jacques Monod.
Oder der Mensch als von Gott geschaffen, aus Leben zusammengesetzt nach göttlichem Willen. Ja? Das hat ja zwei völlig andere Konsequenzen. Das eine ist eben Zufall. Ich bin auch in meinem Handeln dem Zufall unterlegen. Die Wirtschaft unterliegt dem Zufall. Es gibt keine moralischen Gesetze. Und das andere wäre vielleicht dann, ich muss mich meinem Schöpfer unterordnen oder dem, der mich erschaffen hat. Aber vielleicht gibt es auch noch was dazwischen. Nur manchmal ist es gut, sozusagen einen Spannungsbogen aufzubauen, um erstmal wieder ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, jeder kann dann spüren, nee, also Zufallsprodukt bin ich bestimmt nicht.
Brauche ich mich nur anzuschauen, genau. Wenn ich mich geschnitten habe, welche Kräfte da am Werk sind.
Ja. Wenn ich mich mit der Geometrie des Körpers beschäftige, wie viele wunderbare Sachen da drin sind, wo ich manchmal denke, also reine Ingenieurarbeit, würden wir als Deutscher sagen.
Wie aus intelligent.
genau. aus Sachsen, ja. Wie intelligent das alles gemacht ist, das ist nicht Zufall, oder das kann nicht Zufall sein. Weil Zufall hieße ja auch, da muss es fünf andere Wege gegeben haben und also der Zufall ist planloses Produkt. Fünf andere Wege und die am besten diesem, wem auch immer entsprochen haben, haben überlebt. Aber das geht ja nicht. Also da sind einfach zu viele Sachen, die vorher nicht funktioniert hätten. Da muss eine höhere Ordnung dahinter sein. Wenn man sich so ganz, ganz feine Sachen anschaut, nur mal das Gehirn im Wasser gelagert, mit einer eigenen Membran, mit einer Blut-Hirn-Schranke, in dem Wirbelsäulenkanal drin, wo dieses Hirnwasser eine eigene Konsistenz hat und das Gehirn dort frei drin schweben kann, das geht doch nicht zufällig zu Wege. Ja? Oder was mich fasziniert, wenn wir ins Ohr reinschauen, das eine ist vom geometrischen Standpunkt, das Ohr sieht aus wie eine Spirale oder man kann auch eine goldene Spirale drüberlegen, die passt. Dann geht es aber hier rein in den Gehörgang und drin hast du nochmal eine Spirale. Ja, also, oder eine Schnecke, sagen wir dazu. Ja. Das ist der eigentliche Hörbereich. Und angeschlossen daran ist aber das Gleichgewichtsorgan. Und das Gleichgewichtsorgan, das besteht aus drei Schleifen, die im rechten Winkel zueinander angeordnet sind, wo dein Körper daraus bestimmt oder erfährt, wo ich mich befinde im Raum. Und der Winkel sozusagen, dass es dreimal der rechte Winkel ist von diesen Schlaufen zueinander, das ist ja, zeigt ja eine Kenntnis von der Geometrie des Raumes. Und stell dir also vor, ne, wir hätten einen Haufen Zufallsprodukte mit irgendwelchen schiefen Winkeln, die wären alle so durch die Welt gelaufen und hätten nicht überlebt. Und es ist irgendwie absurd. Mhm. Mhm. Also da gibt es schon eine höhere Ordnung.
Okay, wenn wir uns also innerhalb dieser Pole mal bewegen, vom Zufallsprodukt bis hin zu dem, wie es im Alten Testament halt in dem Einschöpfungsbericht war, mit Adam und Eva oder so. Es gibt ja Menschen, die das so eins zu eins übernehmen. Mhm. Was uns hier im Westen insgesamt wahrscheinlich ein bisschen schwer fällt. Aber wo sind wir? Also nehmen wir erstmal ganz klar fest, das, was wir sind, ist kein Zufallsprodukt. Das kann einfach von der Komplexität, was für Kommunikationsprozesse in unserem Körper stattfinden, gleichzeitig in einer Zelle finden an einem Tag so viele Prozesse statt wie auf einem Großflughafen Frankfurt. Mhm.
Zum Beispiel.
In einer Zelle, und wir haben Billionen, 50 Billionen Zellen, und die kommunizieren noch miteinander. Also ein hochkomplexes Etwas, was niemals ein Zufallsprodukt sein kann.
Weißt du, wie viele Zellteilungen pro Sekunde in deinem Körper stattfinden?
Also ich habe mal eine Zahl von 7 Millionen Zellen pro Sekunde gehört, die ersetzt werden. Mhm. Und dann kommt man so ungefähr alle 7 Jahre auf eine komplette Erneuerung aller Zellen in unserem Körper. Und atomar, habe ich gehört, atomar haben wir uns schon nach einem Jahr völlig ausgetauscht. Mhm. Und sind trotzdem irgendwie noch derselbe
geblieben. Ja, ist ja das Faszinierende. Man sieht einen Menschen immer wieder, aber trotzdem haben sich alle Atome ausgetauscht. Oder fast alle. Ja, das ist schon spannend.
Und also zum Beispiel die Ausstrahlung. Ich habe jetzt kürzlich auf einer Hochzeit eine Frau wieder gesehen, saß hinter mir in der Kirche. Die hat vor über 40 Jahren mal bei uns eine Ausbildung gemacht in unserem Haus. Mhm. Und 40 Jahre ist eine lange Zeit, aber es war alles da.
Aber interessantes Phänomen, wenn man einen Menschen so lange nicht sieht, am Anfang kann es sein, ich erkenne ihn nicht, dann wechsle ich 3 Worte und nehme Kontakt auf, fühle die Energie wieder und dann sehe ich auch das Bild wieder. Mhm. Und dann sehe ich, ach ja, es ist der gleiche Mensch. Und irgendwann vergesse ich das Äußere und sehe nur noch den Menschen so, wie ich ihn schon immer in Erinnerung hatte.
Also als Summe, das, was wir sind, ist erstmal ein Wunder. Kann man so, ein Wunderwerk. Und immer wenn ich mich verletze und es heilt, sage ich, es ist unglaublich. Diese Intelligenz, die in mir ist, und zwar unabhängig von meinem Bewusstsein. Mhm. Und doch können wir ja sozusagen innerhalb dieser Pole nochmal 2 Pole aufmachen, nämlich zu sagen, okay, da hat sich Materie selbst organisiert. Mhm. Es gibt ja die Selbstorganisation des Universums und so weiter. Und hat dann Bewusstsein hervorgebracht. Mhm. Also es sind viele Hirnforscher, auch Bekannte, die das Bewusstsein als Epiphänomen betrachten. Mhm. Also sprich, durch Materie hervorgebracht.
Folgephänomen der Ansammlung
von Materie. Genau, dass wir also mit dem Gehirn denken. Mhm. Das ist der eine Pol. Und der andere Pol sagt, unser Gehirn ist nichts anderes als eine Empfangs- und Sendeantenne. Mhm. Das heißt, unsere Synapsen, deren Zahl unbeschreiblich ist, tatsächlich unbeschreiblich, es gibt keinen Namen dafür, praktisch unendlich, dass es sich um eine Antenne handelt. Mhm. Genauso wie unsere Gene.
Ja.
Dass aber die Programme oder sag ich mal, die Gedanken oder das Bewusstsein sich nicht im Körper befindet in dem Sinne von im Körper erzeugt wird, sondern dass der Körper oder das Gehirn oder der Körper insgesamt, wir haben ja auch noch das Bauchgehirn, empfangen und gesendet werden. Innerhalb dieses Poles ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Mhm. Ja, ob ich diesen Geist, den ich in mir spüre, als Folge von elektrochemischen Prozessen sehe oder ob ich die elektrochemischen Prozesse als Folge des Geistes sehe.
Und da sind wir wieder beim Weltbild. Das beeinflusst meine Handlungen. Wenn ich sage, ich habe nur ein Leben, weil das vergeht, wenn dieser Körper vergeht, hat das moralisch andere Konsequenzen für mein Handeln, als wenn ich weiß oder davon ausgehe, ich bin reines Bewusstsein. Oder es gibt ein reines Bewusstsein, aus dem ich komme, was sich in diesem Körper zeigt und was dann wieder hinausgeht. Mhm. Also wo der Körper wirklich nur mein Empfänger ist dazu. Vielleicht macht man noch eine Ebene dazu, und zwar der oft genutzte Begriff Information. Der kommt ja hier ganz besonders zum Tragen, weil Information heißt ja in Form bringen. Also was bringt den Menschen in die Form, in der er ist? Ja, wenn wir sagen, wir tauschen einmal in 7 Jahren jede Zelle aus und jedes Atom, was erhalten bleibt, ist die Form des Körpers, das Informationsfeld. Rupert Sheldrake hat das genannt, die morphogenetischen Felder, also Morphos die Form und Genese die erschaffen, die formgebenden Felder. Ohne erstmal zu erklären, und wir können es vielleicht auch gar nicht erklären, wo dieses Feld herkommt, aber es ist eine Komponente, die in unserer Welt mit eingebracht werden muss. Also das rein physikalische Weltbild, was nur die Materie kennt und die Zeit, fehlt ja immens die Dimension der Information. Ich könnte irgendeinen Begriff in den Raum werfen, ohne dass wir das sehen, jeder koppelt sich an den Begriff an und weiß, was gemeint ist. Also nehmen wir das Beispiel Knoten. Oder nehmen wir das Beispiel Tisch. Dann kommen wir alle zu dem Oberbegriff Knoten. Jeder hat ein Bild davon und zapft in dem Moment Informationsfeld an. Und da sind natürlich auch Informationen drin gespeichert. Die sind eben nicht nur im Körper gespeichert, sondern in dem Informationsfeld. Und da muss die Physik noch ein Stück gehen, um das zu akzeptieren. Oder die klassische. Ich kenne genug Physiker, die genau damit arbeiten und Informationsmedizin machen, Informationsphysik und die ganzen Wasserforscher natürlich. Und das ist auch die steuernde Ebene, die hinter uns steht. Es gibt ja Aufstellungen, der Mensch besteht ja 100% Mensch, aber so und so viel Prozent Wasser, 80-75%, so und so viel Kohlenstoff, so und so viel Sauerstoff, ein paar Zuckermoleküle, ein bisschen Spurenelemente und das war's dann. Ja, kipp das mal auf den Haufen. Da passiert nichts. Ja, und rühr's um, kannst du auch noch machen, aber da wird kein Mensch draus. Das ist ein formgebendes Feld oder ein steuerndes Feld. Genauso, wenn ein Mensch stirbt, wenn man den Todeszeitpunkt auf einen Moment festlegen wollte, physikalisch oder materietechnisch ist ja der Körper vor dem Tod und der Körper nach dem Tod erstmal das Gleiche. Innerhalb von 5 Minuten noch vielleicht. Mhm. Aber wenn dann die steuernde Ebene wegfällt, beginnt die Zersetzung.
Ja.
Wir sind also es gibt eine ordnende Kraft, die uns sozusagen heraushebt aus der Materie und den Mensch werden lässt. Wenn die ordnende Kraft weggeht, dann versinkt das wieder und geht wieder zurück. Aber vielleicht ist das auch, also so ist meine Empfindung, das Leben will etwas schaffen und versucht das ständig wieder. Also was mich immer fasziniert, ist die Verschwendung der Natur. Im Sinne von, da draußen steht ein Baum, im Frühling blüht er und macht 1000 Blüten. Davon kommen 100 Äpfel, die alle einen Samen drin haben oder 10 Samen. Aber wie viele Apfelbäume werden aus diesem einen Apfelbaum wachsen?
Entstehen.
Und das jetzt mal hochgerechnet aufs ganze Land oder auf den ganzen Planeten. Die Natur schießt jeden Frühling nach außen und es kommt was durch. Aber das ist nur ein minimaler Bruchteil. Oder eben bei uns Menschen, na, wir schießen 1 Million Spermien raus und einer trifft vielleicht, wenn er trifft. Ja. und so ist es mit den Menschen auch. Wir haben so viele Menschen auf der Erde, so viele verschiedene Wege. Wir sind ja hier im Westen, wir glauben ja nur, wir wären der einzige Weg. Wenn ich nach Indien fahre, die sehen anders aus, die leben anders, haben andere Regeln, sind aber auch Menschen. Ja? Und die Natur probiert alles, möglicherweise, wenn wir die Natur als steuerndes Organ annehmen. Also, wo könnte der Mensch hinwollen? Und ein Bild, was mir ganz gut gefällt, was mir irgendwann aufgegangen ist, wir glauben, wir wären autonom.
Also selbstbestimmend.
Selbstbestimmt. Oder wir könnten existieren ohne die Erde oder ohne das um uns herum. Aber das können wir ja gar nicht. Es gibt Tiere, die haben nicht genug Energie, um ohne Sonne leben zu können. Also Vögel zum Beispiel, die dann wieder träge werden, wenn die Nacht kommt und morgens wieder aufwachen und dann ganz lebendig sind. Oder Tiere, die Winterschlaf halten. Ist dann das Tier denkbar ohne die Sonne oder sind die ein Organismus? Und wenn wir uns anschauen, wir haben ja verschiedene Phänomene aus den einzelnen Reichen, könnte man sagen, gemerkt. Der Stein selber lebt in der Erde und von der Erde und wird nur von der Sonne gewärmt und wieder gekühlt oder von den Zyklen. Auch dadurch beatmen, ne? Er nimmt Wasser auf und er nimmt wieder, gibt es ab oder so. Könnte man die Kristalle daraus nehmen als nächste Stufe. Und wenn wir dann von da aus zu den Pflanzen springen, die Pflanzen leben ja auch, die haben keine Pumporgane oder meistens nicht, sondern leben auch von der Wärme und den aufsteigenden Kräften der Natur drumherum. Ist auch nicht eigenständig. Dann ist das Tier die nächste Stufe, die so ein Stück Sonne mit hineinnimmt, weil es die Pumpe mit reinbringt. Also jemanden, der das Blut oder die Körpersäfte bewegen kann. Und das Tier macht sich unabhängig vom Ort. Mhm. Ein Stein kann sich nicht bewegen, eine Pflanze kann sich fortpflanzen, hat dadurch möglicherweise eine Möglichkeit, sich zu bewegen oder über die Wurzel woanders rauszukommen. Das Tier kann sich fortbewegen. Aber die meisten sind auch noch Kaltblüter oder abhängig von dem Puls des Lebens im Herzen. Und wir haben das noch eine Stufe weiter getrieben oder weiterentwickelt, dass wir Wärme erzeugen können und dass wir dann auch noch den Faktor Bewusstsein einbringen. Also wenn man das so auf eine Kette setzt, sozusagen, das Bild, was ich versuche zu malen, ja, das Leben schiebt sich immer mehr nach oben zu mehr Komplexität
und mehr Bewusstsein.
Und mehr Bewusstsein, um etwas zu werden, was es schon lange, was schon immer ist. Mhm. Also das Bewusstsein ist alles, ist überall da, als Hintergrund, überall Bewusstsein. Aber es hat sich hier in die Materie hineinbegeben, um die Materie zu verwandeln. Und eines Tages vielleicht auch die Materie zu erlösen, wie manche spirituelle Schriften sagen, dass die wieder befreit werden muss aus dem...
Von der Materie oder was?
Die Materie als gebundene Energie oder dass ein Atom selber Bewusstsein ist oder aus dem Bewusstsein heraus entstanden ist, sich verdichtet hat. Und wir das durchdringen dürfen oder das Bewusstsein das wieder durchdringen darf, um dieses ganze Phänomen wieder aufzulösen und die Energie wieder freizugeben in dem Gesamtkonstrukt. Das meine ich mit, der Mensch hat so viele Facetten und wir probieren es auf so vielen Wegen. Wir probieren den technischen Weg, den Meditationsweg, den achtsamen Weg, den Naturweg und. Aber wo will die Natur hin oder wo will das Leben hin mit uns? Möglicherweise, dass wir eben unserer selbst wieder bewusst werden, wirklich bewusst werden, als Wesen, die das göttliche Bewusstsein oder das Bewusstsein des Universums im Hier und Jetzt unterbringen.
Also ich habe mir zwischendurch, kam der Gedanke nochmal an die Nahtoderlebnisse.
Ja.
So in den 80er Jahren hat der Moody, ich glaube, war einer der ersten, der halt... die Phänomene untersucht hat von Menschen, die zurückgekommen sind. Das heißt, nicht, wo ein Herzstillstand war, die reanimiert wurden und dann wirklich von Phänomenen berichten konnten, die sie in ihrer Lage, ne, zum Beispiel auf dem Rücken liegend auf der Straße, ne, Rettungssanitäter oder Arzt reanimiert sie und sie schauen von oben auf diese Szenerie herab. Ja, oder im OP, ne, sozusagen unter der Decke schwebend, Dinge entdecken, die aus der Perspektive des Operierten niemals hätten ihm gewahr werden können. Also das Bewusstsein eben unabhängig vom Körper existiert. Und mittlerweile, ja, das sind jetzt in den 80er Jahren, glaube ich, war Moody, sind ja viele, viele Bücher zu diesem Thema erschienen und immer mehr Menschen trauen sich, ne, über ihre Erlebnisse zu sprechen, auch exponierte Leute, sogar, ich glaube, zwischendurch gab es einen Bestseller, ich komme jetzt nicht auf den Namen.
Ich glaube, Pim van Lommel, oder?
Also, ne, dieses Phänomen, Bewusstsein existiert ohne Körper.
Es ist ja, wir entwickeln uns mit unserer Technik so weiter, dass wir mehr lernen über das Universum und eben heute die Möglichkeit haben, Menschen zurückzuholen, aus medizinischen Zuständen, mhm. wo sie früher einfach gestorben wären. Mhm. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Sache, aber wir bekommen dadurch Berichte von der anderen Seite viel mehr, als wir das früher hatten. Und natürlich, das Klima ist offener. Ich habe mir vor kurzem einen Vortrag von einem Sterbeforscher gehört, der den Vortrag hält und dann gesagt hat, er hält den Vortrag und dann kommen Leute zu ihm und sagen, jetzt weiß ich, was mir passiert ist. Mhm. Also wie viele laufen draußen herum mit einer Nahtoderfahrung und wissen das nicht. Mhm. Und indem es jetzt offener kommuniziert wird, indem man übers Netz sich austauscht und so, taucht es natürlich auch auf und es kommen immer mehr Berichte. Mhm. Oder eben ein berühmter Hirnforscher hat all seinen Klienten gesagt, das ist ein Epiphänomen ihres Gehirns, was irgendwelche Hormonausschüttungen hat und das existiert alles nicht und hat dann selber eine Hirnhautentzündung, fällt ins Koma und ist für eine Woche klinisch tot. Mhm. Wissenschaftlich dokumentiert. Und die ganzen Ärzte sehen, da gibt es keine Linie, keine Gehirnaktivität und er ist auf der anderen Seite, trifft sich mit seiner Schwester, hat einen Engel, der ihn begleitet und bekommt aber klare, saubere Antworten, kommt zurück, wird wieder normal und kann dann aufschreiben, was ihm passiert ist. Und muss feststellen, er hat 30 Jahre lang alles falsch gesagt, was er seinen Klienten gesagt hat, weil er es dann live erfahren hat. Und weil es eben, er konnte ja oft seine EEG-Kurven sehen und sehen, da war nichts, da konnte keine Hirnaktivität mehr sein. Ja. Genau. Also da haben wir auch Schule und Menschenbild. Ein so ein Ding, was eben uns immer noch anhängt, ich denke, also bin ich. Aber jeder kann das für sich als ganz einfaches Experiment mal nachprüfen, wie oft im Tage denkt er nicht und ist trotzdem. Sei es beim Sport, beim Sex, beim Glücksmomenten, was auch immer. Wir sind einfach so. Und dann ist es viel interessanter, mal in diese Zustände öfter hineinzugehen. Nicht nur zu denken, sondern mal zu fühlen, wahrzunehmen und zu spüren. Und aus dieser Perspektive heraus zu handeln oder Informationen wahrzunehmen.
Was meinst du oder welche Phänomene würdest du zusammenfassen, wenn ich jetzt mich für diesen einen Pol entscheide, zu sagen, ich als Mensch bin primär Geist, der unabhängig von diesem Körper existiert, aber offensichtlich sich diesen Körper geschaffen hat, wie auch immer, oder hat schaffen lassen durch das, was die Erde hervorbringt, ja, aus diesem winzigen Samen, ja, und der Eizelle entsteht ein Mensch. Vielleicht ein paar Beispiele, wo du sagen könntest, in dieser Überzeugung handle und denke ich anders, als wenn ich meine Gedanken werden in meinem Gehirn erzeugt und wenn mein Körper out of order ist, gibt's nichts mehr. Wozu könnte das führen? Das eine und das andere. Also die Konsequenz dieses, weil du hast am Anfang gesagt, was ich auch teile, entscheidend ist unser Menschenbild oder unser Weltbild, wie wir uns im großen Ganzen, wie wir auf unser Leben schauen, wie wir vielleicht auf scheinbares Versagen schauen, Brüche in unserem Leben, schmerzhafte Erfahrungen. Wie würdest du das für dich beschreiben, diesen Unterschied?
Na, das eine ist, also Mensch, Zufallsprodukt und nach dem Tod ist alles vorbei. Und wenn wir nur lange genug forschen lassen, lässt sich alles wissenschaftlich sauber erklären. Da gibt es noch keine, also gibt es nicht viele Handlungsaufforderungen da drin. Und das führt zu dem darwinischen Denken aus meiner Sicht, eben Evolution und der Stärkste überlebt. Und das ist eine fundamentale Rechtfertigung für unsere Wirtschaftspolitik. Jeder darf das für sich selber mal nachprüfen, wo er darauf reagiert, wenn Nachrichten über Hartz-IV-Empfänger kommen, oder Arbeitslose oder Flüchtlinge oder wie er darauf reagiert und sich automatisch trennt und höher stellt, weil er glaubt, er hat das Glück oder hat tüchtig gearbeitet, um da freier zu sein. Also das gibt mir eine Rechtfertigung oder kann mir eine Rechtfertigung geben, mich über andere zu stellen. Und die andere Sicht ist, wenn ich reines Bewusstsein bin und wenn es reines Bewusstsein gibt, dann unterscheidet mich nichts von meinem Gegenüber, sondern ich darf ihn anschauen, ich darf ihn liebevoll anschauen, ich darf mitfühlen, weil die Liebe oder das Mitgefühl nicht nur ein Epiphänomen meines Herzens ist oder ein Epiphänomen meines Gehirns, also ein Folgephänomen, sondern weil es real ist, weil es reale Kräfte sind. Ja, was ich beschrieben habe, der Forscherdrang der Natur, mal alles auszuprobieren, aber im Positiven, oder die Schönheit der Natur, wie wir uns an schönen Dingen erfreuen können, dann kann ich das ja auch nutzen und sagen, ich bin ein Teil dieser Schönheit oder ich empfinde diese Schönheit und ich kann diese Schönheit auch umsetzen. Ich kann jedes Kind liebevoll begleiten, ich kann jeden Menschen liebevoll begleiten, in jeder Situation handeln aus der Maxime, was würde der ordnende Geist, der schaffende Geist an Impulsen in die Welt setzen wollen, den ganzen Tag mit Glitzer durch die Welt rennen oder eben auch mal einen Stupser geben und sagen, jetzt komm in deine Kraft und steh auf und tu mal was. Also das, glaube ich, ist schon ein Unterschied. Ja, das hat eh alles keinen Sinn, da brauche ich auch nichts machen. Mhm. Oder eben, nee, das Leben lebt, das Leben will gelebt werden, es will Schönheit zeigen und ich kann diesen Planeten verändern, ich kann meinen Beitrag leisten.
Und ja, die Frage, welchen Beitrag kann ich leisten, wenn ich zum Beispiel Tolle gerade kommt mir in den Kopf, wo er sagt, das Leben ist der Tänzer und ich bin ein Tanz.
Mhm. Ja, genau.
Wo ist noch, ne, wir haben vorher mit die Autonomie, wo ist mein Beitrag? Wo ist mein Beitrag, wenn ich nur ein Tanz bin, während das Leben der Tänzer ist?
Mhm. Na, wenn ich das Phänomen Leben anschaue, durch die Arbeit mit der Geometrie, was ich in den Büchern geschrieben habe oder in den DVDs gezeigt habe, wie schön eine Pflanze wächst, dann nehmen wir nur eine Pflanze, die wirkt ja sozusagen auf verschiedenen Ebenen. Die wirkt durch ihre Form, die wirkt durch ihre harmonischen Farben, aber sie wirkt auch durch ihren Duft.
Ja? Ich habe gerade Lilien im...
Ich dachte an die Rose, ja, aber jede Pflanze hat ihren Duft. Und sie hat auch Wirkstoffe wieder in sich, die uns helfen können oder anderen Stoffen. Das ist, also dieses Phänomen Pflanze oder eigentlich jedes Lebewesen ist ja so umfangreich, das kann man gar nicht alles erfassen. Aber ich mit meiner Sicht sozusagen, ich schaue auf die Geometrie. Ich kann nicht so gut mit Farben malen. Ich kann Farben verstehen, aber mit Farben malen kann ich nicht. Aber Geometrie kann ich malen. Und das ist etwas, wie ich sozusagen ausdrücke. Das ist mein Tanz. Mhm. Ja? Ich kann auch empfinden, wie eine Pflanze sich bewegt und kann das als realen Tanz aufführen oder zeigen. Wir können über die Schönheit des Kosmos reden, wir können über Proportionen reden und wir könnten auch Musik finden. Ja, und dann fangen wir an, uns musikalisch auszudrücken oder in Gedichtform, das geht ja auch. Ich kenne Menschen, die schreiben Gedichte, die berühren mich fast zu Tränen, weil sie es wirklich schaffen, mit Worten Magie fliegen zu lassen. Das ist der individuelle Tanz. Da darf jeder herausfinden, was sein Impuls ist. Und das ist etwas.
Und du hast ja auch mal in einem anderen Gespräch so vorweg gesagt, jeder Mensch hat etwas, ja, was er in diese Welt bringt.
Genau, das wollte ich gerade sagen, aber es ist gut, dass du es nochmal sagst, weil es mich noch an was anderes erinnert. Diese beiden Pole, ne? Ich bin ein Zufallsprodukt oder ich bin ein Produkt des kosmischen Bewusstseins. Wenn ich davon ausgehe, es ist nichts umsonst, es hat alles einen Sinn, das Universum möchte etwas mit mir, dann kann ich ja fragen, was ist meine Art? Was hat mir das Universum mitgegeben? Egal aus welcher Elternkonstellation ich gekommen bin, aus welcher Familiensituation, wie ich entstanden bin, wie ich aufgewachsen bin oder. Das Universum hat sich irgendwas mit mir gedacht. Was ist das? Und was kann ich damit anfangen? Wie kann ich es umsetzen? Es gibt einen schönen Satz von Goethe. Wenn du beginnst, also jetzt frei zitiert, wenn du beginnst oder dich entscheidest, etwas zu tun, werden alle Kräfte des Universums mit dir sein und dich auf deinem Weg begleiten. Mhm. Und wenn du dich der Frage stellst, wer bist du, dann kommt alle Kraft hinzu und liefert dir Antworten. Mhm. Und wenn du das umsetzen möchtest, wo finde ich Schönheit, wie kann ich Schönheit umsetzen, wie kann ich Schönheit in die Welt bringen, dann kommt auch die Schönheit zu dir und gibt dir auch die Kraft, eben das auszudrücken.
Du hast eben ein Stichwort Entscheidung. Mhm. Das unterscheidet ja uns in der Regel vom Tier, das noch Instinkt gesteuert ist, sozusagen 0 und 1, immer nur entweder oder, also Flucht oder Angriff und so weiter, handeln kann, während wir ja als Menschen offensichtlich als einzige Gattung, jedenfalls nach dem Kenntnisstand von heute, in der Lage sind, 0 und 1 gleichzeitig auszuhalten sozusagen, also wahrzunehmen, dass ich diese Impulse habe, entweder also aggressiv ranzugehen oder zu fliehen und trotzdem stehen bleibe. Mhm. Und diese Situation erstmal nur wahrnehme.
Aber das ist auch wieder eine bewusste Sache, die vielleicht sogar mit dem Pol wieder zusammenhängt, Zufallsprodukt oder göttliches Bewusstsein. Stell dir vor, eine Wasseroberfläche. Wenn du unter Wasser bist, wirst du getrieben vom Wasser und von den Strömungen des Wassers oder du tauchst auf und schaust drüber und sagst, nee, atmen, ich kann jetzt selber entscheiden. Also ich muss mich nicht vom Wasser treiben lassen, sondern selber entscheiden. Und wir Menschen haben das Tierische in uns. Wir können die Instinkte leben, wir können kämpfen, wir können uns gegenseitig zerfleischen. Oh ja. Oder wir können eben wirklich entweder das aushalten, an der Grenze zu stehen oder bewusst nach oben zu steigen und bewusst zu formen. Das ist sehr wichtig. Und etwas, was natürlich jeder tun sollte. Also es ist nicht nur einfach ein Zufall, sondern wirklich, wir haben als eine der Eigenschaften des Menschen, worum es uns ja geht, die Fähigkeit zu steuern. Und vielleicht ist es auch eben das Bewusstsein, was sich selber erfährt, was einmal eine Welt geschaffen hat, durch Instinkte gesteuert und durch eigene Gesetze und dann aber auch sich selber einbringt und sagt, ich kann jetzt auch eingreifen in dieses Spiel und selber sagen, nee, ich möchte jetzt mal mehr Sport machen oder ich möchte jetzt nicht so viel Fett essen. Ich möchte jetzt nicht meinen Nachbarn gleich erschlagen, wenn er schräg schaut, sondern was auch immer. Ja? Und dadurch bewusst nochmal in die Formung der Erde hineinkommen und sie aber anders formen als nur durch Zufälle gesteuert.
Es gibt, ich weiß nicht, war es Thierry Desjardins oder so, dass der Mensch, also als ganze Gattung, ist die sich selbst bewusst werdende Evolution, hat das mal genannt. Mhm. Also das Wesen, was die Sterne anschauen kann, sich selbst ja, bis sozusagen in die tiefsten Tiefen der Materie hinein vordringen kann, jetzt Stichwort Quantenphysik, dunkle Materie, dunkle Energie und. Also dieses sich selbst bewusst werden, was dieses schöpferische Universum hervorgebracht hat. Mhm. Und ich glaube, es war auch Thea, der gesagt hat, dass der Mensch sozusagen die Mitte bildet zwischen dem unendlich Kleinen und dem unendlich Großen.
Das kann man in der Mathematik sogar zeigen. Da gibt es recht gute Hinweise, dass wir wirklich in der Mitte stehen zwischen beiden Welten. Also von den Maßstäben her gerechnet. Das ist sehr, sehr deutlich zu sehen und wirklich also, eben und uns dann Mittel geschaffen haben, um eben ins unendlich Kleine zu gucken oder ins unendlich Große. Das ist auch eine interessante Erfahrung. Ich habe ein Mikroskop und ein Teleskop zu Hause und man guckt beides mal durch so ein kleines Ding durch und dann guckt man eben was Kleines an oder was Großes und es ist sehr ähnlich. Aber es ist am Ende Bewusstsein, was nur anschaut oder sich selber entdeckt. Also die Form eines Planetensystems ist ähnlich zu der Form eines Atomes. Mhm. Im Groben, ja, aber auch zu uns Menschen. Wir sind auch ein Abbild des Kosmos. Das ist ja, der Mensch wurde nach dem Abbild Gottes geschaffen, sagen ja manche Schriften. Darf man nicht hundertprozentig wörtlich nehmen, aber alle Aspekte des Kosmos gibt es auch in uns. Und das ist ja auch das, was wir im Fraktal sehen. Also in Fraktal als geometrische Form, wo das Große im Kleinen sich widerspiegelt. Ja? Das sehen wir in den Pflanzen und das sehen wir in uns Menschen auch. Das ist ja das, was ich in der Geometrie zeige, wie eben die Proportionen des Kosmos im Menschen vorkommen. Der goldene Schnitt und so weiter finden wir in den Planeten wieder, finden wir in den Galaxien wieder. Die goldenen Spiralen finden wir oben wieder, finden wir in den Atomen wieder, in den Molekülen und, und. Und es ist möglicherweise sozusagen diese Geometrie oder dieses Bewusstsein drückt sich auf geometrischer Art und Weise aus. Und man kommt letzten Endes dahin, dass das Bewusstsein ewig ist. Finde ich, das, was eben alle Schriften sagen. Ja, es gibt das Urbewusstsein. Wir sind nur ein Aspekt davon, der sich selber betrachtet. Aber der ist ewig da. Und der betrachtet nur die Schöpfung hier. Und darauf aufgesetzt gibt es dann unsere Gedanken. Man kann ja auch fragen, einmal Information, wer steuert meinen Körper? Aber Information, wer steuert mein Leben? Mhm. Wenn du oder jeder Zuseher nachdenkt, die großen Entscheidungen, in welcher Stadt lebe ich, welchen Partner habe ich und welchen Beruf habe ich, wie viel Prozent davon sagen von sich, ich habe das bewusst entschieden? Sie haben manchmal bewusst Ja gesagt, aber von außen kam dann, jetzt ist die Phase dran. Mhm. Oder du hattest den Traum, das und das zu machen in deinem Leben, aber am Ende bist du da gelandet und bist dann dem Mann oder der Frau gefolgt oder dem Impuls. Und das Leben hat dich wo ganz anders hingeführt. Und wer steuert das? Und sitzen wir dann oben drauf und interpretieren etwas, was wo ganz anders entschieden wird? Da sind wir ja ein Wort, was noch gar nicht gefallen ist, was im Menschen sozusagen angelegt ist, ist der freie Wille. Mhm. Wir können frei entscheiden, gehe ich den tierischen Weg oder gehe ich den menschlichen Weg, aber wie frei ist unser Wille denn wirklich?
Also Freiheit wird ja in den Medien uns suggeriert, sei die Wahl zwischen diesem und jenem Last-Minute-Angebot, diesem und jenem Modell eines neuen Autos oder zwischen den Kanälen im Fernsehen. Das wird ja uns als große Freiheit verkauft.
Es gibt, hatten wir schon mal erwähnt, dass den Vortrag von dem Mausfeld, Warum schweigen die Lämmer?
Ja.
Der dann beschreibt, wie wir in einem Korridor gehalten werden an Informationen und uns dort frei entscheiden dürfen. In diesem Korridor, aber niemals
außerhalb. Kanäle.
In den Kanälen. Und es ist gerade ein neues Interview erschienen, wo es nochmal sehr schön zeigt, wie der Neoliberalismus uns mit unendlich vielen Möglichkeiten zudeckt. Und du am Ende bei der wahren Vielfalt, du musst jeden Tag ständig entscheiden, irgendwann gar nicht mehr weißt, was du eigentlich tun sollst. Mhm. Weil alles ist möglich, alles ist richtig. Du siehst die dunkle Seite dieser Fassade nicht, aber das ballert dich so zu mit allem, dass es schwierig sein kann, sich frei zu entscheiden. Und da sind wir wieder bei eben Meditation oder nochmal bei der Spannung zwischen Zufallsprodukt und Bewusstsein. Zufallsprodukt kann sich eben zufällig entscheiden oder Bewusstsein sagt, nee, das Äußere ist erstmal eine Erscheinung, ich ziehe mich zurück und lausche mal auf mein Inneres und lausche, was möchte ich eigentlich? Die Lebenszeit ist mutmaßlich begrenzt, ich kann schwerlich Künstler, Maler und Musiker perfekt in einem werden, aber ich kann mich darauf besinnen und meine Schönheit in dem Aspekt herausarbeiten. Und dann konzentriere ich mich, also schränke ich mit meinem Bewusstsein sozusagen meine Wahlfreiheit ein Stück ein und gehe diesem Weg. Ja, ich hatte, glaube ich, auch mal gesagt, ich achte auf meine Grenzen, damit ich die Freiheit habe, zu entscheiden, was ich möchte. Wenn ich mich in alle Richtungen verausgabe, ist keine Kraft mehr da, sie dorthin zu lenken, wo ich sie brauche, was mein Weg ist. Das ist aber eine bewusste Entscheidung. Also diese, wie wir mit Goethe gesagt haben, du entscheidest dich für einen Weg, das Universum kommt mit dir, das ist eine eigenständige Kraft, die musst du aber auch in dir formen. Und die heißt auch manchmal Zweifel aushalten, die heißt auch manchmal Spannung aushalten können. Das ist eben nicht diese Sofortbefriedigung, die uns unsere heutige Zeit so unter die Nase reibt, sondern das heißt manchmal auch warten. Ja. Oder in langen Zyklen etwas aufbauen. Also die wenigsten großen Künstler sind aus dem Nichts heraus Sänger geworden oder Maler oder so, sondern sie haben geübt und probiert und alle möglichen Wege gegangen, bis es dann irgendwann mal so weit war, dass es gezündet hat. Mhm. Und das muss man halt aushalten und oder lernen, diesen Impuls zu spüren und dem zu folgen. Und egal, welche Turbulenzen im Außen kommen, immer in der Mitte bleiben und bei sich bleiben, bei seiner Quelle bleiben und diese spüren.
Du kennst mich ja ein bisschen als Pragmatiker. Sprich, dass ich immer wieder versuche, die philosophischen Gedanken dahingehend zu prüfen, welchen praktischen Nutzen ja, diese Gedanken oder Konzepte, Bilder, Weltbilder auf mein Leben haben. Mhm. Also was könnte zum Beispiel jemand, der gestern vom Arzt gesagt bekommen hat, sie haben Darmkrebs. Mhm. Was ja, würde da zum Beispiel den Unterschied machen? Ja, wenn ich die Schau habe, ich bin nur dieser Körper, elektrochemische Prozesse, im Prinzip wie eine Maschine und da ist jetzt ein Schaden. Mhm. Und je nachdem, ne, wie das sogenannte Staging ist, sagen die mir, den Schaden können wir nicht mehr beheben, bereiten Sie sich mal vor, 3 Monate oder so. Wie der damit umgeht und wie jemand vielleicht umgehen könnte, der sich, also der diesen Körper sozusagen als Werkzeug nutzt, um menschliche Erfahrungen zu machen.
Na, um das Bild von vorhin nochmal aufzugreifen, wir wissen so und so viele Millionen Zellteilungen pro Sekunde. Mhm. So und so viele Tage dauert es, um bestimmte Organe auszutauschen. Also die 7 Jahre beziehen sich auf den ganzen Körper. Ja. Ja? Darmschleimhaut zum Beispiel wird innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, komplett ausgewechselt, weil die natürlich auch einen hohen Verschleiß ausgesetzt sind mit Magensäure und.
Leber 6 Wochen, glaube ich.
Ja, ja, zum Beispiel. Wenn ich aber jetzt eine Krankheit über ein halbes Jahr habe, was ist denn derjenige, der die Krankheit trägt. Ja, alle Atome werden ausgetauscht, aber die Krankheit ist immer noch da. So wie den Menschen, den du nach 20 oder 30 oder 40 Jahren wieder siehst, der hat das gleiche Gesicht oder die gleichen Gesichtszüge, aber das ist nicht mehr das gleiche Gesicht. Ja, es ist definitiv nicht mehr die gleichen Haare und so weiter. Also gehe ich den mechanischen Weg und lasse es mit Chemie bombardieren und rausoperieren. Oder begleitend oder absolut gehe ich dann den Weg auf die Informationsebene und frage mich, jegliches Sein in meinem Leben hat einen Sinn oder führt einen Sinn in sich. Was ist der Sinn von der Krankheit? Wie kam es dazu? Lässt es sich ändern oder lässt sich eine Lehre draus ziehen? Was ist die höchste menschliche Erkenntnis, die man daraus gewinnen kann, aus der Aufgabe, vor die mich das Leben jetzt gerade stellt. Ja. Und natürlich auch, wenn ich dem Tode gegenüberstehe und ich denke, das war's dann gibt es für mich keine, also muss ich nicht sozusagen meine Dinge aufräumen. Mhm. Ich kann auch meinen Groll mitnehmen. Oder ich kann eben sagen, ja, mit wem bin ich noch im Unfrieden? Ich werde sie alle wiedersehen. Oder vielleicht gibt es eine Welt jenseits der menschlichen Konzepte, wo wir uns dann nochmal neu begegnen werden. Und ich muss dann meinem Ex-Partner in die Augen schauen. Und für all das, er hat mich betrogen, er hat mich verlassen. Aber für all das, was ich ihm in meiner Wut angetan habe, muss ich auch um Verzeihung bitten. Oder das bleibt als Groll auf der Gegenseite übrig. Also was kann ich tun, um das zu heilen?
Ich kann ja sagen, das kann man auch dann hier machen.
Genau, ja. Mhm. Also und das ist ja das eine der schönen Sachen. Ich kann das, was ich empfinde, aussprechen. Also neben dem Wunder Mensch, das eine, ich kann mit den Händen etwas formen und die Materie umformen. Aber das Erste ist, ich kann meine Gedanken aussprechen. Und ich kann zu einem Menschen gehen und verzeih mir sagen. das war nicht richtig. Ich habe das gelernt aus der damaligen Sicht, aber heute würde ich das so nicht mehr tun. Es tut mir leid. Mhm. Oder ich bitte dich um Verzeihung. Mhm. Damit können wir, das ist das, die positive Seite von, du kannst ein Wort niemals zurücknehmen. Aber du kannst dem anderen offen zeigen, du hast dich entwickelt.
Ja.
Du hast etwas, eine Erkenntnis gemacht. Weil wir bleiben nicht stehen. Wir machen alle Erkenntnisse in unserem Leben. Und das ist eine Möglichkeit, das eben auch anzuschauen. Weil ich weiß, es gibt ein ordnendes Prinzip im Universum. Es gibt eine höhere, schönere Macht. Und sicher, das Leben auf der Erde ist ziemlich anstrengend. Ich glaube nicht, dass es überall so ist. Wenn ich sozusagen wieder Luther, wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Und wenn ich der einzige Mensch bin auf der Erde, der davon träumt, dass es eine schönere Welt geben kann und geben muss, dann kann ich aus dieser Idee heraus handeln und sagen, die Liebe herrscht überall, also bringe ich sie jetzt noch einmal hier unter. Und nur dadurch, dass ich es tue, verändere ich schon wieder die Welt.
Es ist ein Unterschied. Ne? Die Mittelalter haben auch dran geglaubt, dass im Jenseits ne, dann es schöner werden könnte, ne? Wenn die Sünden denn auch vorher mit Ablass beseitigt wurden. Aber das wieder, also dass da immer aber so ein, ja, sammelt keine Schätze hier auf Erden, ne, wo die Motten sie fressen können, aber im Himmel ne,
sozusagen. Sagt der, steht, der den goldenen Paläste hat.
Genau. Ja, also dass wir im Mittelalter halt das Weltbild haben, ja, alles auf die Zukunft hin und da wird es uns besser gehen und jetzt lass uns dieses Elend, was wir hier erleben, ertragen, weil dann wird es ja besser. Mhm. Und das aber dieses Vorwegnehmen, eigentlich sind wir Liebe, also man kann es ja auch, was Liebe überhaupt ist, ist Agredi, also herangehen. Das ist etwas, was im Prinzip im Atom und im Molekül ja rudimentär, mindestens als Kraft auch vorkommt, dass wir das jetzt schon in unser Leben integrieren. Mhm. Und ich habe jetzt kürzlich mit jemandem gesprochen, der halt plötzlich Lymphdrüsenkrebs die Diagnose bekam und von heute auf morgen dann auch operiert wurde, um dann festzustellen, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht.
Ja.
Ja, ja. Und hat dann gesehen, er hat, ist vor seiner Frau weggelaufen, hat zwei Jobs gemacht, also hat nur 2 Stunden geschlafen in der Nacht, maximal 3. Hat also absolut Schindluder mit seinem Körper getrieben, aber auch halt, er war auf der Flucht. Und diese Diagnose hat ihn sozusagen durchgeschüttelt, hat ein halbes Jahr im Krankenhaus und hat vor der OP Franz Kafka, da liegen sie ein Buch und schlägt es auf und dann Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.
Ja.
Und bekomme gerade einen kleinen Schauer, weil ich habe das in meinem Bad auch diesen Spruch hängen. Und er hat sein Leben komplett verändert. Mhm. Hat sich von der Frau getrennt, weil es war nicht so. Und lebt seitdem absolut bewusst. Mhm. Absolut. Und es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ja, und hat keinerlei Anzeichen von Krankheit oder sonst was. Also dieses sich selber auf einmal wachrütteln durch sozusagen Phänomen Lymphdrüsenkrebs.
Ja. Heinz-Rudolf Kunze hat gesungen, ich gehe meine eigenen Wege, ein Ende ist nicht abzusehen. Eigene Wege sind schwer zu beschreiben, denn sie entstehen ja erst beim Gehen. Und das ist genau das. Also ich forme mit meinem Wesen, mit meinem Sein den Weg. Mhm. Wenn ich dran glaube, wir sind ein Zufallsprodukt, kann ich eine andere Welt erschaffen, als wenn ich dran glaube, dass es Bewusstsein ist, dass es Liebe ist und ich etwas von dieser Liebe in die Welt bringe. Ich entscheide das mit. Und das ist die gute Möglichkeit des Menschen, eben hier sich einzubringen. Und es ist für jeden an jedem Tag eine neue Entscheidung, auf welche Seite gehe ich und auf welche Seite gehe ich.
Gehe ich in das Opfer?
Genau.
Oder die Vorstellung, dass ich ein Sandkorn in diesem großen Universum völlig machtlos, ja, also diese Ohnmacht eigentlich des Kindes, völlig machtlos, hab keine Wahl, kann mich nicht entscheiden, weil es wird ja über mich entschieden und, und.
Ich möchte noch ein Bild malen oder mit einbringen. Die Welt, die wir im Außen sehen, mit dem Kriegen, dem Drogenhandel, dem miesen Geldsystem, diesem Staatssystem und all der Unterdrückung, ist ein Ausdruck des menschlichen Seins. Also das, was wir in uns tragen, nach außen projiziert. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille, die uns gezeigt wird. Denn die andere Seite gibt es ganz genauso in uns. Und wie bei dem Beispiel, der Bischof, der sagt, hier, lasset ab, weil das vermodert alles, aber gebt mir das Gold. Der hat ja eine Agenda dahinter. Mhm. Genauso wie dieser Neoliberalismus eine Agenda hat, indem er uns diesen Entscheidungskram da zeigt und aber eben manche Sachen nicht zeigt. Und wir Menschen also sehen dürfen, spüren dürfen, dass es mehr gibt als das, was in der Zeitung ist.
Oder im Fernsehen, ja.
Oder im Fernsehen. Und uns, da kommen wir wieder bei den ganz einfachen Handlungsempfehlungen, umgib dich mit Menschen, die wahrhaftig sind, die positiv sind und achte auf das Positive, nähere es. Welche Nachrichten teile ich, welche Informationen teile ich, wo bringe ich Liebe mit ein in die Welt, wo kann ich meine Entscheidung machen. Ich weiß, wir zwei sitzen hier, haben klug reden. Manche sind in Positionen im Leben gelandet, wo ihnen das nicht möglich ist.
Erscheint.
Aber eine gute Tat am Tag ändert schon etwas. Und mindestens für den Menschen gegenüber, den ich angelächelt habe, mit dem ich mich nett unterhalten habe oder. Mit dem ich ehrlich war. Und alleine das nährt die andere Seite oder die eigentliche Seite, das Positive, das Lebendige, das Gesunde, das Formende, das Schöpferische, Aufbauende und.
Also Schönheit, du hast, kam ja immer wieder raus, Schönheit, Goethe hat, glaube ich, auch immer wieder davon gesprochen, so wie die alten Griechen halt ihre Statuen, ja, haben, damit das Schöne durch Anschauung sozusagen in uns entsteht, dass wir uns mit Schönem umgeben. Und da kann es, ich sag mal, die Schönheit einer Blume, die ist einfach vollkommen.
Ja.
Ja, und selbst der kaum Geld hat, eine Blume. Und sei es, ja, einen Löwenzahn oder so.
Gänseblümchen an der Bushaltestelle.
Oder Gänseblümchen, ein paar Gänseblümchen. Diese Schönheit überhaupt wieder zu entdecken und sie sich zu eigen machen.
Ja.
Also Schönheit ist, na, da kommen wir in die Ästhetik oder so, also diese Anschauung, also dass wir Menschen in der Lage sind, Schönheit zu schaffen, indem wir sie anschauen. Und da finde ich, also, da hast du vollkommen recht, uns wird, ja, was das Menschenbild angeht, permanent werden wir bombardiert mit, jawohl, dieser Fähigkeit zur Grausamkeit, die wir alle in uns tragen. Da brauchen wir uns keine Illusion hingeben, dass wir diese Fähigkeit haben. Mhm. Aber genauso haben wir die Fähigkeit zur Liebe.
Ja.
Ja, so wie bei Wölfen, Delfinen ja auch sehr viel Aggressivität innerhalb der Art stattfindet, aber unglaublich viel Fürsorge und Liebe. Mhm. Ja, und dazu sind wir eben auch fähig. Und das wird quasi medial uns vorenthalten. Ja, unser Fokus wird ja auf diese eine Seite,
in dem Korridor,
bis hin, dass eben Umweltschützer und selbst Friedensleute dann sagen, es ist besser, der Mensch wäre nicht. Das ist fatal.
Schon ein, da sind wir wieder beim
Selbsthass. Weil da das Mensch, ja, weil das Menschenbild ist, der Mensch ist grausam, er ist ein Krebsgespür auf der Erde und. Weil man unseren Fokus...
Aber das ist nur, wenn du die dunkle Seite siehst,
ja.
weil du die Hoffnung nicht siehst, die da ist. Und es gibt etwas, was mir noch wichtig ist, auch Thema Menschsein. Der Mausfeld hatte jetzt nochmal ein Interview mit dem KenFM gemacht oder umgedreht. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig nochmal. Und er beschreibt über die ganzen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass wir einen eingebauten Moralkompass haben. Der Neoliberalismus sagt, wir könnten uns formen oder wir könnten geformt werden. Wir sind beliebig beschreibbar.
Aber es durch gibt Information.
Genau, in die Form des, der Klasse zu bringen. Wir haben einen eingebauten Moralkompass. Ein kleines Kind, wenn du dem Essen gibst, dem anderen Kind kein Essen, das wird automatisch dem zweiten Kind Essen geben. Das wird abtrainiert. Mhm. Mhm. Es gibt moralische Dinge, die in uns drin sind. Und die sind auch immer noch da. Selbst bei Soldaten, die ganz Schlimmes erlebt haben, wenn man tiefer gräbt, wenn man viel Heilungsarbeit macht, kommt man wieder auf den ursprünglichen Kompass, der immer noch da ist. Der auch, weil das ist der Puls des Lebens. Der vergeht nicht. Und man hat mal Untersuchungen gemacht, Erster Weltkrieg oder Zweiter Weltkrieg, wie viel Prozent der Frontkämpfer treffen eigentlich tödlich? Und dann festgestellt, die schießen lieber drüber, als das Gegenüber zu erschießen, weil wir eine Beißhemmung haben gegen uns selber. Dann ist das Militär umgestellt worden, um das abzutrainieren. Und die Psychologie hat gezeigt, oder der schnellste Weg, der beste Weg, dieses Töten möglich zu machen, ist die Entmenschlichung. Ich muss dem Soldaten ein Konzept geben, dass er den anderen nicht als Mensch sieht, sondern als Russen, Franzosen und so weiter. Der moralisch ist es jetzt gerechtfertigt, Terror, den zu töten, weil böses Tier und. Um diese Instinkte anzutreten. Und das hat aber Konsequenzen bis in unser tägliches Leben hinein. Was gibt uns die moralische Rechtfertigung, uns über die Linken zu stellen oder über die Rechten? Es ist ein Mensch, der möglicherweise links denkt oder rechts denkt, aber er ist durchs Leben gegangen, er wird seine Erfahrungen gemacht haben, um zu dem zu kommen. Also sobald ich anfange, links, rechts, Flüchtling, schwarz, weiß, grün oder so, bin ich schon wieder in diesem ganzen Spaltungsgedöns drin. Und wenn ich da einen Schritt zurückgehe, wo ist das Menschliche, was uns verbindet? Selbst mein ärgster Feind sozusagen, wir stehen uns gegenüber, ich atme aus, meine Luft kreiselt, der Gegenüber atmet ein.
Ja.
Und dann
Tatvam Asi.
Atmen wir die gleiche Luft. Mhm. Schon das verbindet uns. Mhm. Und auch wenn wir nicht abhängig sind von der Sonne mit ihrer Licht, aber sind wir doch immer noch abhängig von der Erde. Mhm. Wir sind nicht frei. Wir gehören alle auf diesem Planeten. Wir sind alle erstmal hier fest. Wenn wir weg wollen, müssen wir immer ein Lebenserhaltungssystem mitnehmen. Wir müssen uns ein Flugzeug drum, Käfig drumherum bauen mit eigener Atmosphäre oder Weltall oder so. Also wir müssen immer ein Stück Erde mitnehmen. Und das ist etwas ganz Fundamentales, also die Erkenntnis, was ist Mensch wirklich, nicht nur aus den Büchern, sondern auch durch Beobachtung. Jeder Mensch ist erstmal einzigartig, jeder Mensch hat einen eigenen Weg. Und jeder, egal ob er so ist oder so, hat mal als kleines Baby angefangen. Er hat natürlich Sachen mitgebracht, aber er hat auch seine Erfahrungen gemacht im Leben, die ihn geformt haben. Und indem ich mitfühle, weil ich kann alle Aspekte des Menschseins, die ich im Außen sehe, auch in mir wiederfinden. Ich kann mich selber erleben, dass ich Müll habe und mal sage, jetzt lassen wir es mal fallen oder so, was ich nicht mehr tue. Aber ich kenne diesen Aspekt, der mindestens sagt, lass doch das eine Papier oder so. Ja, oder ich kann die Wut in mir erleben und sage, ich gehe jetzt rüber und hau dem eine rein. Aber ich kann in mir eben auch erleben, ich liebe einen Menschen, ich verschenke etwas von mir, ich gebe. Also zu sagen, irgendetwas in der Grundessenz, was mein Gegenüber hat, habe ich nicht, ist sehr verwegen und vermessen. Ehrliches Menschsein heißt für mich, ich bin alles. Ich habe wirklich alle, die dunklen wie die lichten Seite in mir, aber ich habe so viel Bewusstsein, um das zu regulieren. Und natürlich hilft mir das Wissen, das Fühlen, nicht nur Wissen, sondern Fühlen, Spüren, Verbundensein des Kosmos, genau diese Entscheidungen zu treffen oder das zu ordnen und die Schönheit hier hineinzubringen. Und das ist für mich, naja, mein Menschsein sozusagen.
Wollen wir das Ganze abrunden? Nochmal sozusagen eine Summe bilden an den Eckpunkten, wo wir sagen, was ist der Mensch?
Na, wir haben ja die zwei Pole aufgespannt, ja, zwischen Zufallsprodukt und Gott gegeben. Ich glaube, das Bild war nicht ganz vollständig, weil bei dem Gott gegeben, dann gibt es immer noch den Gott, der da drüber ist. Aber ich glaube, wir sind uns einig oder haben das vielleicht ein bisschen rausgearbeitet. Es ist nicht Gott, der den Menschen geformt hat, sondern das Universum selber, was diesen Menschen uns hervorgebracht hat und sich selber entdecken kann. Also es gibt diese Trennung oder hierarchische Struktur nicht mit Mann mit weißem Bart und ich unterwürfig, ehrfürchtig und
Strichliste
für genau. Sünden. Sondern ich selber bin das Universum. Ich bin der Mensch, ich darf das alles erfahren, aber ich habe in mir auch den moralischen Kompass und darf aus mir heraus entscheiden, was ich damit mache und eben die Schönheit auch hier ausdrücken. Ja, die Schönheit des Sternenhimmels, die Schönheit einer Blume, die ist ja schön, weil sie in mir schön ist. Wie der Goethe, wäre das auch nicht sonnenhaft, wie könnte uns die Sonne
nicht erblicken?
Wie könnten wir die Sonne erblicken, genau. Und man schaut den Sternenhimmel an und sieht die Absurdität von diesem Spiel hier auf der Erde. Und schon alleine daher kann man wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, ich spiele erstmal so nicht mit. Ich suche jetzt einen Weg, weil die Schönheit der Sterne muss auch hier sein. Und wie können wir sie jetzt in diesem Augenblick wieder herbringen? In jedem Moment gibt es jemand, der dir sagt, es gibt nur schwarz oder weiß, der, also entweder du bist für uns oder gegen uns, der will dich in die Polarität hineinziehen. Aber es gibt immer die Kraft der Mitte, des Herzens, der Versöhnung, des Universums, der Liebe und die in jedem Augenblick zu suchen. Das ist die Essenz des Menschseins. Also nicht nur zu suchen, sondern auch zu finden, zu leben und umzusetzen.
Können wir das so als Schlusswort stehen lassen? Ich fand das schon einen schönen Bogen, den wir da gezeichnet haben. Und es wird ja nicht das letzte Mal sein.
Nein.
Ja, dass wir diese essentiellen Themen des Menschseins besprechen.
Letzten Endes kommen wir ja immer wieder aufs Menschsein zurück. Ja. Wenn wir über Geometrie reden oder wir betrachten es immer aus der menschlichen Perspektive. Aber wir haben so viele Anlagen, so viele Möglichkeiten, dass wir die Schönheit immer wieder zeigen können, hervorholen können und. Und den Horizont des Herzens erweitern oder öffnen können für eben die Welt des Herzens und der Verbindung von allem Sein.
Ich danke dir, Andreas.
Ich danke dir,
Götz. Und ich hoffe, dass auch Sie einiges mitnehmen konnten aus diesem schön Gespräch. Ich sage nochmal schön, weil Schönheit ist tatsächlich etwas, was uns in den Medien vorenthalten wird durch die täglichen Meldungen und wo wir ja täglich auch die Möglichkeit haben, sei es durch das Gänseblümchen in einem Schnapsglas oder sonst was, diese Schönheit in unseren Alltag zu holen und zu mehren. Ich freue mich auf das nächste Mal, dass Sie einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.